Müde schulterte sie den Rucksack und hob den Fuß für den nächsten Schritt. Doch noch bevor sie das Gewicht verlagerte, hielt sie inne. Vor ihr hatte im Licht etwas geflimmert. Und jetzt hatte sie es wieder aus den Augen verloren. Sie schirmte die Augen mit der Hand gegen das blendende Geröllfeld ab und versuchte, das Flimmern wiederzufinden. Und da, tatsächlich, ähnlich einem 3D-Bild, das plötzlich aus anscheinend willkürlich verteilten farbigen Punkten entsteht, sah sie am oberen Ende des Geröllfelds vor der Felswand einen Flecken einer anderen Qualität. Und dann fiel ihr ein, was das I Ching gesagt hatte. Ein Nebenweg, kleine Steine, Türen und Öffnungen. Die Öffnung ließ sich genau wie die in der Sunderland Avenue nur in diesem Licht erkennen. Hätte die Sonne höher gestanden, Mary hätte sie wahrscheinlich übersehen. Getrieben von unbezwinglicher Neugier, näherte sie sich dem kleinen Viereck in der Luft. Damals hatte sie sich das Fenster nicht genauer ansehen können, weil sie so schnell wie möglich hatte verschwinden müssen. Jetzt untersuchte die Wissenschaftlerin es eingehend, berührte die Ränder, lief darum herum, um festzustellen, dass es von hinten unsichtbar war, bemerkte den absoluten Unterschied zwischen hüben und drüben und konnte nicht fassen, dass es solche Dinge gab. Der Messerträger, der das Fenster ungefähr zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges geöffnet und dann vergessen hatte, es wieder zu schließen, hatte es wenigstens an einer Stelle geöffnet, an der die beiden Welten einander sehr ähnlich waren. In der Nähe einer Felswand. Nur wirkte der Felsen in der neuen Welt anders, kein Kalkstein, sondern Granit. Und als Mary in die andere Seite stieg, stand sie nicht am Fuß einer mächtigen Felswand, sondern fast auf dem höchsten Punkt einer niedrigen Erhebung, von der aus man eine riesige Ebene überblickte. Auch in dieser Welt war es Abend. Mary setzte sich, atmete tief die Luft ein, entspannte sich und ließ das Wunder in aller Ruhe auf sich wirken. Ein weiches, goldenes Licht beschien eine endlose Prärie oder Savanne, der nichts ähnelte, was Mary aus ihrer Welt kannte. Die Ebene war zum größten Teil mit kurzem Gras in unendlich vielen Schattierungen von Braun, Grün, Beige und Gelb bedeckt und floss in sanften Wellen dahin, die in der Abendsonne lange Schatten warfen. Zugleich schien sie von einem Netz von Adern durchzogen zu sein, die wie Flüsse aus hellgrauem Stein aussahen. Sodann standen über die Ebene verstreut in Gruppen die größten Bäume, die Mary je gesehen hatte. Sie hatte einmal in Kalifornien eine Konferenz von Hochenergiephysikern besucht und dabei die großartigen Redwood-Bäume bestaunt. Doch die Bäume, die sie hier sah, waren mindestens anderthalbmal so hoch. Ihr Laub war dicht und dunkelgrün und die gewaltigen Stämme leuchteten im Abendlicht goldrot. Und schließlich weideten auf dem Gras Herden von Tieren, die aus der Entfernung nicht genau zu erkennen waren. Etwas an ihren Bewegungen wirkte seltsam, doch hätte Mary nicht sagen können, was. Sie war todmüde und hatte außerdem Hunger und Durst. Ganz in der Nähe hörte sie das willkommene Gluckern einer Quelle, und ein wenig später hatte sie sie gefunden. Aus einer bemoosten Spalte floss ein dünnes Rinnsal plätschernd den Hang hinunter. Dankbar trank sie in tiefen Zügen und füllte ihre Flaschen auf. Dann bereitete sie sich auf die Nacht vor, denn es wurde rasch dunkel. Sie wickelte sich in ihren Schlafsack, lehnte sich mit dem Rücken an einen Felsen und aß von dem groben Brot und dem Ziegenkäse. Dann schlief sie fest ein. Als Mary erwachte, schien ihr die Morgensonne ins Gesicht. Die Luft roch kühl und frisch und Marys Haare und Schlafsack waren mit lauter winzigen Tautropfen benetzt. Sie blieb noch eine Weile liegen und nahm die Unberührtheit des neuen Tages in sich auf. Ihr war zumute, als sei sie der erste Mensch auf Erden. Sie setzte sich auf, gähnte, streckte sich, erschauerte wohlig und wusch sich mit dem kalten Quellwasser. Dann frühstückte sie Brot und Käse und machte sich daran, die Umgebung zu erkunden. Hinter der Erhebung, auf der sie die Nacht verbracht hatte, fiel das Gelände sanft ab, um dann wieder anzusteigen. Die beste Aussicht hatte man nach vorn, über die weite Prärie. Die langen Schatten der Bäume zeigten jetzt in Marys Richtung. Vor den Bäumen sah sie Vogelschwärme kreisen. Sie wirkten vor den gewaltigen grünen Kronen so klein wie Staubkörnchen. Mary packte ihren Rucksack wieder, dann stieg sie zu dem groben, aber üppig wachsenden Gras der Prärie hinunter. Ihr Ziel war das nächste, 6 bis 7 Kilometer entfernte Wäldchen. Das Gras stand kniehoch und dazwischen wuchsen niedrige Wacholderbüsche, die er lediglich bis zu den Knöcheln reichten. Außerdem gab es Blumen, die aussahen wie Mohn, Hahnenfuß und Kornblumen. Sie sprenkelten die weite Ebene mit einer Vielfalt von Farben. Dann sah Mary eine große Biene, so lang wie das obere Glied ihres Daumens. Das Insekt landete auf einer blauen Blume, die unter seinem Gewicht heftig schwankte. Doch als es rückwärts aus den Blütenblättern kroch und weiterflog, entdeckte Mary, dass das Tier gar keine Biene war. Denn im nächsten Augenblick war es auf ihrer Hand gelandet, hockte auf ihrem Finger und tupfte mit einem langen, nadeldünnen Schnabel ganz vorsichtig an die Haut. Als es keinen Nektar fand, flog es wieder auf. Es war ein winziger Kolibri. Seine bronzefarbenen Flügel bewegten sich so schnell wie Insektenflügel. Wie Biologen Mary beneidet hätten, wenn sie hätten sehen können, was sie hier sah. Sie ging weiter. Allmählich näherte sie sich den grasenden Tieren, die sie am Abend zuvor gesehen hatte und deren Bewegungen ihr seltsam vorgekommen waren. Sie erreichten ungefähr die Größe von Rehen oder Antilopen und hatten eine ähnliche Farbe. Aber die Anordnung der Beine ließ Mary irritiert stehen bleiben. Sie waren in Rautenform angeordnet, zwei in der Mitte und jeweils eins vorne und eins hinten unter dem Schwanz. Die Wesen bewegten sich mit einem seltsamen Schaukeln. Zu gern hätte Mary untersucht, wie ihr Skelett aufgebaut war. Die grasenden Tiere ihrerseits betrachteten die Frau ohne sonderliche Neugier und offenbar auch ohne Angst. Mary wäre gern näher an sie herangegangen, um sie sich genauer anzusehen, doch wurde es heiß und der Schatten der großen Bäume lockte. Aber sie hatte ja noch mehr als genug Zeit. Wenig später erreichte Mary einen der steinernen Flüsse, die sie von oben gesehen hatte. Wieder gab es etwas zu bestaunen. Vielleicht handelte es sich dabei um eine Art Lavastrom. Der Untergrund war dunkel, fast schwarz, nur die Oberfläche war heller, wie abgewetzt oder abgeschliffen. Der Stein war so glatt wie eine ordentliche Straße in Marys Welt. Man kam darauf jedenfalls leichter voran als im Gras. Die Wissenschaftlerin folgte dem Band, auf dem sie stand. Es führte in einem weiten Bogen auf die Bäume zu. Je näher sie dem Wäldchen kam, desto mehr staunte sie über die gewaltigen Stämme. Sie waren in etwa so breit wie das Haus, in dem Mary wohnte, und so hoch wie, ja, wie hoch eigentlich? Mary konnte es nicht einmal schätzen. Sie erreichte den ersten Stamm und legte die Hände auf die von tiefen Rissen durchzogene rot-goldene Rinde. Der Boden war knöcheltief mit braunen Blattgerippen bedeckt, die so lang wie ihre Hand waren und beim Gehen weich federten.